Herzlich willkommen zu deiner ersten Kommunion als Priester, mein Sohn.
Moment, heißt das nicht Geweihte und ist das nicht die erste Schwertweihe hier?
Oh, Schwertweihe, mein Sohn? Das können wir gerne machen, aber dir ist bewusst, dass unser Glaube pazifistisch ist und die Benutzung von Waffen komplett ablehnt?
Moment mal, ich dachte, ich muss das Schwert im Blut meiner Feinde räumen.
Warte mal, ich guck mal ganz kurz ins Regelwerk. Nein, hier steht ganz klar, dass das pazifistisch ist, dass Waffenbenutzung dich sämtliche Glaubenspunkte kostet. Und nee.
Aber wenn ich das Schwert in der Scheide lassen muss, dann kann ich es dann mit der Scheide verkloppen?
Warte, da steht jetzt nichts dazu.
Dann darf ich's.
Wahrscheinlich schon.
Hallo, lieber mich.
Hallo, Matze. Hallo, Papa Matze.
Ja.
Genau. Ja, jetzt können wir auch wieder live aufnehmen. Wenn zwischendurch im Hintergrund Babygeschrei erscheint, dann ist das nur Ambiente.
Genau. Dann sagt Henry Hallo.
Genau, ja. Schön, bei dir zu sein wieder. Also ja. So live und in Farbe und in echt und so.
Und bunt.
Genau, es ist mal wieder warm.
Es ist sehr warm, ja.
Ja.
Über 30 Grad.
Es ist der Wahnsinn. Also...
Ja, so dieses Sommerding, ne?
Ja,
so
bin irgendwie. Bin heute tagsüber auch mal in den Harz geflohen und so beruflich und habe mich da so ein bisschen umgeschaut. Ist ganz schön. Ich, für alle, die mal hier so bei uns in der Region sind, kann ich in Goslar den Baumwipfelpfad sehr empfehlen.
Da waren wir auch schon, der ist gut.
Ja, der ist echt super und wenn ihr sportlich unterwegs seid, dann macht ihr das mit Aufstieg und Abfahrt. Und wenn ihr nicht so sportlich unterwegs seid, dann nehmt ihr die die Auffahrt oder die Bergfahrt mit der Gondel und lauft dann von oben runter. Das ist auch ganz okay. Genau, aber die Burg sollte man sich anschauen. Das ist total lohnenswert.
Ja.
Genau. Schöne Sache, hat Spaß gemacht.
Ja, ich finde auch den Harz inspirierend für irgendwelche rollenspielerischen Szenarien oder so.
Absolut. In jeder Hinsicht, ne?
Da gibt es ja auch mehrere geschliffene Burgruinen, wo man sich auch einfach mal so diese Querschnitte von irgendwelchen Gesindeunterkünften mal angucken kann, wo man auch einfach mal sieht, was von einer geschliffenen Burg nach mehreren hundert Jahren noch einfach da ist.
Genau, ich war auch heute im Zinnfigurenmuseum in Goslar.
Oh,
das ist wirklich cool.
Ja, cool. Da hatte ich tatsächlich letztens von gelesen, weil irgendwo in so einer Tabletop-Gruppe auf Facebook wurde das gepostet.
Ja.
Und dann hatte ich da mal so ein bisschen nachgeguckt und fand das auch ziemlich cool. Also das, was ich da so gesehen habe.
Die haben herausragend großartige Dioramen. Und wenn man sich mal so ein bisschen für historisches Tabletop inspirieren lassen möchte, kann man das da tun. Die haben größtenteils diese Plattenminiaturen, also diese 2D-Miniaturen, die aber dann zu Dioramen aufgebaut und sieht teilweise echt richtig gut aus. Also richtig, richtig toll. Kann ich nur empfehlen. Man kann sogar, wenn man möchte, selbst eine Zinnfigur gießen vor Ort.
Oh, cool.
Kann man sich aussuchen, welche. Und das ist dann auch eine 3D-Figur, die man gießen kann.
Mhm.
Aber dauert so eine halbe Stunde. Also von daher, für jeden, ergänzend zu deinem Bemalkurs, könnte man sich da seine Figur selbst gießen. Ja, die haben natürlich vorgefertigte Formen, also Gussformen.
Ja.
Sind, glaube ich, aber auch sowas wie Ritter dabei. Also durchaus auch tabletopig möglich.
Ja.
Ne? Und wenn man sich einen großen Vogel als Monster baut, ist es geht das ja auch.
Du und selbst wenn, ist es dann einfach mal die selbstgemachte Zinnmini, das ist doch schon mal cool.
Genau, das ist halt auch ein Erlebnis. Ne? Und das ist total cool, das ist eine alte Wassermühle, die ausgebaut haben. Das alte Wassermühlrad hängt außen auch noch dran.
Mhm.
Und ich sag mal, wenn man über 1,70 ist, sollte man aufpassen, diese schwarz-gelben Streifen haben ihren Sinn. Also ich habe mich nicht gestoßen, aber ich habe zwischendurch mal von dem einen oder anderen Besucher da ein Auge gehört.
Ja.
Es sind sehr niedrige Decken, die Balken hängen tief, aber die Dioramen sind richtig toll. Es ist ja nicht nur das Zinnfigurenmuseum, das Zinnfiguren zeigt, sondern es ist ja ein Museum, das mit Zinnfiguren, Dioramen die Geschichte des Bergbaus zeigt.
Ah, okay.
und auch der Metallverhüttung und sowas alles. Natürlich auch ein bisschen Regionalgeschichte mit drin. Mhm. Die haben unter anderem plakettenartig sämtliche Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation von 800 bis Ende. Und ja, total spannend. Und die Kaiserpfalz in Goslar ist natürlich auch total schön.
Die Kaiserpfalz und der Zwinger.
Genau.
Der Zwinger ist, da war ich glaube ich schon fünfmal gewesen, ist für mich das Oberhighlight.
Also, das glaube ich.
Das ist schon ziemlich geil.
Ja, kann man mal besuchen, die kleine schöne Harzstadt Goslar, kleine Reiseempfehlung. Die werden jetzt zu einem Ferien- und Reise-Podcast. Erst empfehlen wir wegen jetzt empfehlen
wir. kann ich noch von meiner Burgenreise in der Pfalz erzählen.
Die haben, ich weiß nicht, ob du das letzte Mal auf dem Baumwipfelpfad warst, die haben diese Seilbahn fertig.
Oh, das hatten sie noch nicht.
Ja, da kann man, wenn man oben angelangt ist, also entweder kann man hochlaufen und dann von oben mit der Seilbahn runterfahren, oder man kann tatsächlich, wenn man ganz bequem sein möchte, kann man sich mit der Gondel hochfahren lassen, die paar Meter bis zur Seilbahn laufen, die Seilbahn runterrutschen, aussteigen, den Baumwipfelpfad gehen und dann ist man wieder beim Auto. Also das Einzige, was man gehen muss, ist dann der Baumwipfelpfad. Und der ist cool, der ist wirklich toll, auch mit tollen Balanceelementen zwischendurch und so. Wenn man den hochgeht, läuft man auch den Evolutionspfad mit. Ansonsten läuft man halt die Evolution rückwärts.
Okay.
Kann man halt die Evolution machen, ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Okay, endet auf jeden endet Fall man als Amöbe und oder so. Ist cool, Spaß, kann man machen, auch wie gesagt, auch teilweise echt inspirierend, auch so alleine von der Landschaft her hat man gleich so, also ne, wenn man so einen Weg hat, so einen Bach daneben, so Bäume, das, und dann stellt man sich gleich so das Lagerfeuer vor, die Zelte, die Helden, die da rasten und so, das ist
ja, schon ziemlich cool.
Ja, genau, das ist, habe ich so ein bisschen vermisst, ich freue mich, dass das eine Outdoor-Aktivität ist, die man gut machen kann. Mhm. Trotz der steigenden Inzidenzzahlen. War auch nicht so überlaufen. Die haben auch dann tatsächlich darauf geachtet, dass du Abstand hast, in der Schlange stehen musst du auch mit Maske.
Also finde ich, find ich gut.
Find ich schon sehr vernünftig.
Genau. Aber ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit das nicht mehr so wahrgenommen wird. Und
wenn man so manche Leute sieht und hört, dann könnte man meinen, es ist vorbei. Aber die Zahlen sagen anderes. Naja, deprimierende Sache.
Genau, falscher Podcast.
Wir haben viel schönere Dinge. Viel, viel schönere Dinge.
Ja, du hast mir vorhin was gezeigt.
Ja, ich habe einen Trailer gezeigt. Genau.
Es war sehr bunt.
Ja, es war sehr bunt. Man könnte jetzt im Prinzip sagen, was passiert, wenn man Gravity Falls, My Little Pony, Charlie the Unicorn und Mulan oder ähnliche Filme miteinander mischt. Dann bekommt man Centaur World. Eine Serie auf Netflix, die gerade mit der ersten Staffel 10 Folgen rausgekommen ist, jeweils 25 Minuten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie an einem Abend geguckt habe, aber ich habe sie an einem Abend geguckt.
Aber es ging wahrscheinlich in die Nacht hinein, von daher war es dann quasi auf 2 Tage.
Nö, ich habe um 23:30 dann war ich durch. Halb eins war ich durch.
Also, ja, passt das.
Nee, das kann man gut weggucken. Ganz kurze Zusammenfassung, ohne zu viel zu spoilern. Es beginnt mit einer Reiterin und einem Pferd, die sich gegen fiese Monster zur Wehr setzen muss. Ihr Dorf ist vernichtet. Also es ist wirklich so eine endzeitliche Kriegsstimmung. Mhm. Und es geht nur darum, sie muss dieses eine Artefakt zum General bringen. Und das endet in einem Klippensturz. Und die Hauptfigur, ich spoilere jetzt extra nicht, wenn ihr den Trailer seht, werdet ihr ein bisschen gespoilert, aber die Hauptfigur löst damit quasi dieses Artefakt aus und landet in einer anderen Welt. Und zwar in Centaur World. Und während die erste Welt, die gezeigt wird, die Menschenwelt sozusagen, relativ realitätsgetreu ist, ein bisschen comichaft, klar, aber schon sehr naturalistisch dargestellt ist eher, ist Centaur World bunt, quietschig, so ein bisschen so eine Glücksbärchi-Style-mäßige Grafik oder My Little Pony-mäßig, alles so ein bisschen knubbelig. Und es ist eine Welt, in der von allem Zentauren-Versionen existieren. Also so buchstäblich wirklich von allem. Also Das ist dann die Rede von Grastauren.
Grastauren? Okay.
Ja, genau. Also quasi untere Hälfte ist Gras und obere Hälfte ist ein menschlicher Oberkörper mit Armen. Also im Endeffekt sowohl Pflanzen und Tiere, die halt einen menschlichen Oberkörper mit Armen haben und ein ungefähr menschliches Gesicht.
Das hört sich nach einem krassen Trip an.
Es verleiht ein bisschen das Gefühl, als hätten die AutorInnen da massiv Drogen konsumiert und das Ganze umgesetzt. Ich sag ja, Charlie the Unicorn ist mindestens Inspiration gewesen, denn die Hauptfigur muss dann mit einigen Tauren auf eine magische Queste, um das Schlüsselartefakt zu vervollständigen, um das Portal zwischen den Welten zu öffnen, um zu der anderen Person, zu der anderen Figur zurückzukehren. Trifft dabei auf eine ungewöhnliche Herde, bestehend aus einem Alpaka-Centaur, das ist Wamawink, die ihre Herde so ein bisschen bemuttert. Es gibt dann noch einen Giraffen-Centaur, der übrigens von Josh Radnor gespielt wird. Mhm. Kennt man aus How I Met Your Mother. Das ist der Hauptdarsteller. Der ist immer positiv, hat aber Daddy-Issues. Dann gibt es einen Zebra-Tauren, der selbstverliebt ist und nur auf Style und Aussehen achtet. Dann gibt es Giraffengazellen heißen die, glaube ich. Das ist so eine, auch so eine besondere Art Taurus, okay. Die ist, und sie ist kleptomanisch, und zwar enorm. Also, ich glaube wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest, everything but the kitchen sink, sozusagen. Hm. Also, es ist ein totaler Trip. Das Ganze, es wird viel gesungen, also, viele der Originalstimmen sind auch als, Musical Stars bekannt, durchaus, und,
ich glaube, dann bin ich ja schon noch pauschal raus.
Ja. Habe ich auch gedacht. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon. Aber tatsächlich hat mich das erstaunlich wenig gestört. Normalerweise finde ich sowas total doof und ich schalte eigentlich aus, wenn irgendwo gesungen wird. Aber der Rest der Serie hat mich so hart mitgenommen, dass ich gesagt habe, meine Güte. Und das ist auch nicht nur lustig. Also es ist auch tatsächlich ein relativ ernsthafter Plot. Ich war sehr erstaunt, als ich gesehen habe, dass die Serie ab 6 ist. Also Freigabe ab 6. Es gibt aber einige Elemente, die sind wirklich gruselig. Also so richtig gruselig. Da habe ich auch gedacht, so hui, für die meisten Sechsjährigen wird das eher...
Gut, wer weiß, wer da gerade bei der FSK das geprüft hat und festgelegt hat.
Ja, ja. Es gibt halt echt gruselige Monster und so. Und ich meine, gut, gibt es ja auch in anderen Bereichen. Ne? So ist das ja nicht. Aber in dem Fall, naja, ne? Ist es halt...
Ja, ich muss mal gucken. Ich werde mir mal so die ersten ein, zwei Folgen angucken. Mal gucken, ob mich das anspricht. Ja.
Genau.
Bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Also ich bin ja ein unheimlicher, also ich mag Animes, ja. Mhm. Gibt auch ganz viele Sachen, die mir dann einfach irgendwie nicht gefallen, weil sie dann eben so komisch bunt sind oder so komisch überzogen dargestellt. Ne?
Ja.
Ich habe zum Beispiel Rick und Morty, der ist ja so richtig eingeschlagen wie eine Bombe. Ja,
kann mich und überhaupt kannst nicht rein?
Nee, überhaupt.
Ja gut, es ist halt, man muss halt schauen, ne? Wenn man abgefahrenen Scheiß mag, dann ist das genau das Richtige.
Eigentlich
und,
schon.
Und es ist tatsächlich eine ganz klassische Heldenreise. Es ist eine Gruppe von unterschiedlichen Figuren, die im Laufe der Zeit auch eine Charakterentwicklung darstellen, als Heldengruppe zusammenwachsen, und es ist im Grunde genommen auf eine abgefahrene Weise eine Heldenreise. Also für alle Fans von Gravity Falls, was ich auch total abgefeiert habe, und alle, die etwas abgefahrenere Comic-Serien mögen, würde ich eine absolute Empfehlung rausgeben. Wenn man sowas nicht mag, also wenn man sagt, das ist auch so beim Singen, bin ich komplett raus, guckt es euch halt nicht an oder guckt mal rein zumindest. Ja. Es ist aber...
Wenn du Netflix hast.
Genau, Netflix,
Und du ein Grundinteresse hast an einer abgedrehten Serie.
Genau.
Mal rein, mache ich ja genauso. Ne?
Ja, also
pauschal halt zu sagen, weiß ich nicht, lieber nicht.
Mhm.
Ne? Dann gucke ich mir halt lieber mal ein, zwei Folgen an und kann das dann auch wirklich beurteilen. Also ne? Sofern das irgendwie einen Eindruck hinterlässt. Was ist Gravity Falls?
Gravity Falls ist eine Disney-Serie über zwei Kinder, die bei ihrem Großonkel, den sie dann als Gronkel Stan bezeichnen, in der Mystery Shack die Sommerferien verbringen.
Ah, okay.
Das spielt in Oregon. Ist auch eine Zeichentrickserie.
Ja.
Ich würde es mal als Kinderserie mit starkem Erwachsenenfokus bezeichnen. Also es ist eine Serie, die Kinder sich auch gut angucken können. Mhm. Es ist abgefahren. Es geht ganz viel um Rätsel bei Gravity Falls, aber die spielen halt, also alles, was irgendwie mysteriös ist, findet in irgendeiner Form in Gravity Falls statt. So, und am Ende müssen sie im Grunde genommen die Welt retten.
So. Das hört sich fast schon cooler an.
Genau. Es geht halt um ein geheimnisvolles Buch, das sie finden. Und genau, der Großonkel hat auch seine Geheimnisse und so. Der betreibt halt die Mystery Shack, also im Grunde genommen ein Mystery-Laden, wo aber alles nur so fake ist.
Ah, okay.
Also wo du das in die geheimnisvolle Rätselbox quasi finden kannst. Ja. Und wenn du das Rätsel gelöst hast, ist einfach nichts drin. Das ist aber das große Rätsel in sich, weißt du?
Oh.
Ja, genau. Und,
das hätte doch
aber können. Genau, aber es gibt mehr Fassaden, als man denkt. Und die Charaktere in Gravity Falls sind großartig gezeichnet. Also total super. Sehr, 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 sehr liebenswert. Genau. Also kann ich auch nur empfehlen. Also ne, auch wenn ihr Centaur World gesehen habt, ich gucke mal, ich bin da jetzt gerade gar nicht drin, ob man Gravity Falls irgendwo streamen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass Disney Plus das hat.
Ist so,
ne?
Ja.
Genau, dann werden wir mal schauen. Also dann schaut euch das auf Disney Plus an. Das ist, Gravity Falls ist hervorragend. Alleine die Intro-Musik lohnt sich schon.
Okay.
Genau. Ist nicht ganz so weird wie Rick and Morty. Und nicht ganz so ein starker, also es sind halt wie bei Centaur World ist es eine Serie, die Eltern mit ihren Kindern gut zusammen gucken können, weil alle was drin finden. Mhm. Also nur so als Beispiel bei Centaur World, das ist so eine 2-Sekunden-Einblendung. Du kennst die Serie Friends noch, oder?
Ja.
Ja, da gibt es eine ganz kurze Sekundeneinblendung, so, wo dann irgendwer sagte, aber ihr seid doch Freunde. Und dann siehst du so in dieser Friendship Centaurs, also Zentauren.
Ja.
Und es gibt so dieses komische, dieses kurze Klatschen von dem einen so.
Ah, okay.
Dieses, so in die Richtung.
Ja.
Ne? Und dann geht's halt weiter. Und das ist aber wirklich nur so eine Vignette. Und da wird auch nicht weiter eingegangen.
Mhm.
Ja, oder es gibt dann dieser Vanity Sour, also der Zebra, der kann halt die Zeit anhalten. Der hat die magische Kraft der Zeit anhalten. Aber er macht das nur, um halt mit einer sozusagen Talkshow-mäßigen Einblendung dann zu erzählen, was gerade passiert ist und wie er sich gerade dabei fühlt. Wie in so einer Reality-Show.
Ja, ja, ja.
Hat den Nebeneffekt, dass allen anderen total schlecht wird und sie das Gefühl haben, sie verbrennen gerade. Aber das
irgendwas
ist ja egal.
Ist ja immer.
Es ist halt witzig, weil es halt alles so ganz bunt und alles so ganz fröhlich und es ist aber nicht alles so bunt, wie es scheint.
Ja.
Ja.
Ja, cool.
Absolute Empfehlung.
Ich guck mal rein.
Ja, guck mal rein. Ich glaube, für Steffi wird es was sein.
Die findet halt Zeichentrickserien so fast immer
Ja, vielleicht und, ist das ja ganz gut.
Schauen wir mal. Also ich hab tatsächlich jetzt so die letzte Zeit immer mal in viele Sachen reingeguckt, aber gerade habe ich nicht so das gefunden. Ich habe bei Disney Plus zum Beispiel MODOK reingeguckt.
Okay, sagt mir gar nichts.
MODOK ist so ein Super Brain Bösewicht im MCU-Universe.
Aha. Okay.
Das ist dieser große Kopf, der eigentlich nur von einer Antigrav-Plattform
gesehen habe ich den, glaube ich, schon mal, ja.
Hm. Und habe da sehr viel Positives drüber gelesen.
Ja.
Und ich finde das einfach nur albern und überdreht. Also ich finde das nicht. Ich kann darüber nicht lachen.
Ja.
Ich finde das auch jetzt nicht wirklich interessant. Es ist gut gemacht, qualitativ oder so, aber. Ich bin da anscheinend nicht die Zielgruppe, um es einfach so zu sagen.
Halt
so,
ne? Ne? Das ist halt, wendet sich wohl nicht an uns dann oder an dich zumindest.
Ja. Ne? Gestern Abend habe ich mir noch Blood Red Sky angeguckt.
Okay, sagt mir jetzt auch nichts.
Geplanter deutscher Kinofilm, der aufgrund von Corona im Netflix-Streaming angeboten wurde.
Ja.
Wurde auch gut betitelt. Da habe ich mir gedacht, naja gut, komm, guck's dir mal an. Ich habe gerade so ein bisschen das Problem, 2-Stunden-Filme sind einfach echt sehr lang.
Ja.
Und ich kann gerade nicht 2 Stunden durchgucken. Also ich bin mal froh, wenn es halt gerade eine halbe Stunde ist, ne? Aufgrund von.
Das ist eine Serie von, besser, ne?
Das ist eine Serie besser, aber wenn du keine Serie findest, findest du halt mal einen Film oder wie auch immer. Und ich habe den nach einer Stunde ausgemacht, weil war eine witzige Idee, ja. Aber ich sag mal so, ich war mir nach einer Stunde sicher, was passieren wird. Mhm. Also vielleicht passiert das auch gar nicht, aber ich hatte keinen Anreiz mehr gehabt, das weiterzukommen. Ah, okay. Also es war gut gemacht und es war auch wirklich.
Ja.
Es war auch wirklich witzig, was da so passiert. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber schon irgendwo cool.
Vielleicht schaue ich mir nochmal an.
Ne?
Mir ist How to Sell Drugs Online Fast empfohlen worden.
Vielleicht habe ich die ersten Folgen gesehen und habe es dann irgendwann nicht mehr weitergesehen, aber ich glaube eher, weil irgendetwas anderes gekommen ist, was ich richtig gerne gucken wollte.
Ah, okay. In der dritten Staffel tauchen dann wohl auch Gronkh und ein paar von den Rocket Beans auf.
Ach, tatsächlich.
Witzigerweise. Also von daher.
Ich weiß, dass dazu auch die Doku über den über quasi die Vorlage, die Originalvorlage ist.
Ja.
Ne?
Und ich habe tatsächlich die Masters of the Universe Revelations gesehen. Und wow, cool, großartig.
Ja.
Also anders und ja.
Ja.
Also das ist, glaube ich, die Modernisierung, die dieses Franchise brauchte.
Sehr ähnlich, ja.
Ja.
Das, also ich freue mich drauf, dass es weitergeht.
Genau, da gibt es ja so ein paar Leute, die so Franchises wie Masters of the Universe, die da nicht so begeistert waren, die das im Prinzip schon religiös betrachten, könnte man sagen.
Genau.
Die schon ihre Schreine errichtet haben für ihre göttlichen Figuren oder die halt dann als keine
das,
Ahnung.
Das Neue Testament wurde noch nicht akzeptiert.
Ja, genau. Ja.
Die goldene Überleitung.
Wow. Waren teuer auf dem Markt.
Ja, wobei die war so hergebracht, die war im
Ausverkauf. Das war aus dem Sparverkauf, ich verstehe. Ja, genau. Die gab es quasi im Ablasshandel dazu, ja?
Genau. Die haben wir auf Vorrat gekauft.
Ja, nein, genau. Religion im Rollenspiel, unser heutiges Thema. Und sicherlich auch kein einfaches Thema. Also das ist tatsächlich immer wieder etwas, was auch, glaube ich, in vielen Spielrunden zu Streitpunkten führt.
Ja.
Genau, sowohl die IT-Religion und Religiosität, aber auch OT-Religion und Religiosität. Wir denken mal an die Satanic Panic, zum Beispiel zurück aus den 80er Jahren.
Ja, zum Beispiel. Ich habe aber auch mitbekommen, dass, also das kommt ja zum Beispiel aus dem LARP, dass einige, die, sagen wir mal, im OT-Bereich ihren Glauben nachgehen, was völlig legitim ist, die haben ein Problem, auch wenn es spielerisch ist, einen anderen Glauben darzustellen.
Genau.
Da kommen die nicht mit überein. Das kann ich im weitesten Sinne irgendwo nachvollziehen.
Ja, es ist ja in vielen Religionen auch ein Dogma oder auch eine Vorschrift, kein falsches Zeugnis abzulegen.
Richtig.
Im Sinne von der eigenen Religion nicht zu widersprechen.
Genau, sonst keine anderen Götter neben mir haben.
Genau.
Wie gesagt, ist nicht meine Meinung. Mir ist das als Agnostiker herzlich Wurst, ne? Aber man muss halt respektieren, wenn das bei anderen Menschen halt so ist.
Genau.
Das macht es natürlich fürs Rollenspiel nicht akzeptabel, weil ich finde durchaus, dass Glauben und Religion im Rollenspiel ein super Anreiz sein können.
Absolut.
Auch das Spiel im weitesten Sinne bereichern, ja, oder bereichern können. Das macht viele Sachen auch unnötig kompliziert, wenn man es halt wirklich durchhext,
ne? Genau, ja.
Ich bin da wie immer eigentlich für einen gesunden Mittelweg.
Genau. Man muss sich immer im Klaren sein, dass das, was man da macht, dass es ein Hobby ist, dass es ein Spiel ist. Und wenn man selbst gläubig ist in irgendeinem Bereich, dass das aber mit der Darstellung im Spiel an sich auch nicht im Widerspruch stehen muss. So, ne? Es ist ja genauso wie hochreligiöse SchauspielerInnen ja auch Rollen darstellen, die ihrem eigenen Glauben nicht entsprechen.
Ja.
Ja, und das ist ja im Grunde vergleichbar. Das ist ja sozusagen ein Theater im Kopf, das Rollenspiel. Und
genau.
Auch das LARP ist ja eine Art Theaterstück, das man aufführt. Richtig. Und man ist ja in einer Rolle.
Mhm.
Und genauso wenig, wie ich persönlich zu einem Zwerg werde, wenn ich im Rollenspiel einen Zwergen darstelle, werde ich zu einem Satanisten, wenn ich einen satanisch angehauchten Charakter in irgendeinem erbweltlichen Spiel darstelle.
Richtig. Es ist ja auch einfach mal eine schöne Erfahrung, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt hier etwas ausprobieren, ich möchte einen Prioten zum Beispiel spielen.
Genau.
Ja? Für einen One-Shot kann das mit Sicherheit richtig toll sein. Für alles Weitere wäre es mir wahrscheinlich zu aufwendig und zu kompliziert. Ne?
Ja.
Aber das ist bei vielen Geweihten so. Also jetzt ne, beim DSA gibt es halt viele Geweihte, die ich für eine Abenteuerrunde als nicht unbedingt
geeignet,
ja.
Ja, oder zuträglich, ne?
Also zuträglich. Oder, zuträglich war das, was ich gesucht habe.
Es ist halt so, dass religiöse Charaktere, wenn sie bestimmten Glaubensgruppen in ihrer Spielwelt entspringen, einfach auch ein Ausschlusskriterium für viele andere Charaktere darstellen können.
Ja.
Der Prios-Geweihte in DSA zum Beispiel schließt außerdem wirklich allerstrengsten Weißmagier, so ziemlich jeden magiebegabten Charakter, vielleicht Elfen nicht, aus. Aber einen Preisgeweihten und eine Hexe in der Gruppe zu haben,
ist ganz schön verhext.
Ist ganz schön verhext, genau.
Und die sprengen das rollenspielerische Niveau im schlimmsten oder besten Falle.
Genau.
Und das bunkert so viel Zeit, dass man zu dem eigentlichen Abenteuer nicht mehr hinkommt. Ja.
Ja.
Und es wird auch kein Ende nehmen.
Richtig.
Weil die Hexe wird sich nicht bekehren lassen und der Priot auch nicht.
Genau.
Ja,
wir haben auf Twitter den Hinweis bekommen, dass da vielleicht, wenn eine Ähnlichkeit zum katholischen Christentum besteht, sozusagen, ich glaube, die Idee dahinter war eher weniger sozusagen das Direkte, sondern sozusagen der Dogmatismus des Glaubens an sich. Je dogmatischer ein Glaube in einer Rollenspielwelt ist, umso schwieriger ist es, ihn in die Gruppe zu integrieren, ohne dass man andere Charaktere ausschließt damit. Und umso größer ist vielleicht auch die Ablehnung der Spielerschaft, gerade wenn sie so wie du agnostisch oder wie ich atheistisch sind, dass man sagt, boah, ich habe da ja gar keinen Bock drauf, jetzt total dogmatisch mich an irgendwelche Glaubensvorschriften zu halten. Ja, mache ich ja im realen Leben auch nicht. Also habe ich da im Spiel auch keinen Bock drauf. Andererseits ist es aber auch mal ein totaler Anreiz, mal genau sowas darzustellen, finde ich.
Ja, es kommt halt immer drauf an.
Mhm.
Wie immer. Also ich möchte aber das, also die Aussage von ihm erstmal relativieren, weil die Anlehnung mit der katholischen Kirche halte ich jetzt für relativ, weil ich halt bei der Darstellung von zum Beispiel Südländern, also Südländischen, die dann viel irgendwie ähnlich wie Moslems dargestellt werden.
Ja? In DSA ist das ja so ein Ding, ne?
Die Novadis.
Genau. Genau, wobei man da wirklich mal schauen muss, wie kultursensibel das überhaupt ist. Wie die Darstellung da ist, ne?
Also ich habe sie meistens immer nur in der extremen Variante quasi mitbekommen.
Ja?
Ja, weil das wurde immer als wichtig quasi in den Büchern dargestellt.
Es wird stark überzeichnet, genau.
Richtig, genau.
Ja.
Und das macht genau auch solche Charaktere nicht gut spielbar mit anderen Figuren und auch
schwierig.
Mit so einem Charakter einfach mal nach Norden zu ziehen, fand ich andere Gefilde, um zu merken, ich bin hier der Einzige, der an den und den Gott glaubt.
Mhm.
Ja, und es eckt ja überall an.
Ja.
Das wird keinen Spaß machen. Das ist einfach nicht schön. Also deshalb.
Nee.
Bin ich ja auch, was Religion angeht, immer so ein bisschen, ich möchte, dass es nicht so aufgezeigt, also nicht so hart ausgearbeitet ist.
Es gibt ja auch Rollenspiele, in denen religiöse Konflikte eine Rolle spielen. Ja, gerade in Rollenspielen, in denen auch Gesinnungssysteme klar fest verankert sind, wie zum Beispiel Dungeons & Dragons, wo es dann objektiv böse und gute Götter gibt.
Ja.
Und auch das finde ich problematisch im Rollenspiel.
Richtig, weil wenn auf dem Charakterblatt böse steht, dann ist er schon mal gebrandmarkt.
Ja.
Ja. Das heißt aber nicht, dass er immer nur böse Dinge tut oder... Na?
Die Frage ist ja auch, was ist denn die Definition von böse oder
richtig,
gut?
Richtig.
Und im Endeffekt, wenn man das sich genau anschaut, ist die Definition von böse oder gut immer eine subjektive.
Richtig.
Eigentlich nie eine objektive. Das objektiv böse in der Form kann es an sich nicht geben, weil oder beziehungsweise wenn es das in einem Rollenspiel gibt, ist es so klischeehaft, dass es im Grunde genommen auch unglaubwürdig ist. Viel glaubwürdiger, also ich meine, jeder... Egal aus welcher Perspektive heraus, würde sich immer als der, die das Gute bezeichnen.
Mhm.
Ja, das ist immer eine Frage von Motivation. Wenn aus Sicht einer Insektengottheit, jetzt mal fiktiv gesagt, die Auslöschung alles nicht-insektoiden Lebens das Gute ist, weil dann das insektoide Leben, das ja sozusagen dem eigenen entspricht, vorherrschen kann und nicht von irgendwelchen komischen Fleischsäcken da beeinflusst wird, ist das ja erstmal aus Sicht der Insektoiden gut.
Richtig. Ist halt bloß für die Fleischsäcke nicht so doll.
Richtig. Ist für die sozusagen anderen Lebewesen, die dann die gleiche Welt bevölkern wollen, nicht so gut. Andererseits ist es aber so, dass aus Sicht dieser Insektengötter, die menschlichen Götter, die vielleicht genau das Gegenteil wollen, nämlich die Tilgung der Welt von diesen Insektengöttern, böse.
Ja, zum Beispiel.
Deswegen... Genau, es ist halt schwierig, auch objektiv gut und böse darzustellen. Und wir müssen mal schauen, oder das Schwierige in Religion, finde ich, ist, wozu dient sie sozusagen? Also welchen Sinn und Zweck hat Religion im Rollenspiel?
Es soll aus meiner Sicht immer die Welt ein bisschen kompletter machen, ein bisschen mehr darstellen.
Ja.
Weil die Religionen in einer Gegend oder die oder auch das Brauchtum, also man könnte ja jetzt Religion auch auf Traditionen runterbrechen. Ne? Also
Ob ich jetzt
einmal in der Woche in die Kirche oder in die Kultstätte gehe oder ob ich jetzt einmal den Pfad der Geister lang gehe, das ist genauso eine Art und Weise der Religion, das muss man auch dazu sagen. Also sämtliche Naturverehrungen oder Geister, das sind auch
Animismus.
Auch wenn sie anders benannt werden,
ja.
Ne, ist es eine Form der Religion,
ja.
Ne, zumindest aus meiner Perspektive.
Also wir sind keine Experten, ne, also könnt ihr uns gerne dafür auch korrigieren.
Bitte.
Wir sind keine Theologen und also zumindest ich bin evangelisch aufgewachsen und konfirmiert worden.
Ja, ich auch.
Ausgetreten.
Ausgetreten ab dem Zeitpunkt, wo sie was von mir wollten.
Ja, so ähnlich. Genauso, wo ich dann quasi mich verarscht fühlte. Aber egal. Tut auch gar nichts zur Sache. Das Ding ist, glaube ich, wenn wir im Rollenspiel sind und Religiosität haben, dann ist das ja erstmal ein Plot-Element.
Richtig, das können auch Plot-Ideen sein, das können auch Inspirationen sein für irgendwelche Fortführungen.
Mhm.
Ich kann mir auch zu jeder Religion irgendwelche Extreme überlegen und die mit einbinden. Ja, also das können alles wunderschöne Aufhänger sein.
Wie du schon sagtest am Anfang, Religion oder Religiosität für die Charaktere kann eine Motivation sein.
Genau.
Und das fand ich gerade sehr entsprechend. Also ich meine, ich kann natürlich einen religiösen Konflikt aufbauen. Bei den verbotenen Landen zum Beispiel. Ist essentieller Bestandteil, dass es einen religiösen Konflikt gegeben hat und auch immer noch gibt. Und dieser sich immer noch auf die Spielwelt auswirkt. Das ist der Konflikt zwischen Rabe und Wurm.
Mhm.
Und um den dreht sich eine ganze Kampagne. Dann spielt noch die Gottheit Rost mit rein und so weiter und so fort. Also gerade Religion und Religiosität ist in der Spielwelt zum Beispiel unglaublich wichtig.
Mhm.
Und spielt auch eine große Rolle. Ich finde übrigens, dass es eine großartige Allegorie ist. also dieses ganze, der ganze religiöse Konflikt, der da quasi stattfindet. Weil Rabe und dieser ganze Glaube, ich weiß nicht, ob das nur ein bisschen bekannt ist, Rabe und Wurm ist ja im Grunde genommen aus einem Symbol entstanden. Es ist der Rabe, der den Schlange in seinen Krallen trägt. Mhm. Und die eine Gruppe sagt, die Schlange ist das Göttliche und das andere ist nur der Rabe. Also ne, die Schlange ist der Gott und der Rabe ist nur sein Träger. Und die anderen sagen, nein, der Rabe ist der Gott und der trägt nur diese Schlange mit sich.
Ja,
und deswegen, genau.
Ja, ich weiß, ich hatte das irgendwann mal quer gelesen.
Genau, total spannend. Also es ist so... genau, und dann kommen noch die Rostgläubigen, die dazu sagen, nein, das Material ist wichtig.
Ja.
Richtig,
ja. Ihr seid alle nur Material.
Genau, das ist der rostige, das ist ein rostiges Amulett und deswegen ist das Rost unser Gott.
Mhm. Ja. Aber siehst du, allein da hast du schon sehr viele Inspirationen, was da passieren kann. Ich habe aber auch im Abenteuer, zum Beispiel, wenn ich jetzt als Spielleiter irgendwie mal... Inspiration brauche, dann kann ich mir einen Kult oder eine Glaubensrichtung angucken und kann gucken, was könnte man da einbauen. Ein wertvolles Artefakt wurde geklaut. Das muss nicht wirklich wertvoll sein, aber es muss für die Gemeinschaft wertvoll sein.
Also
eine Reliquie oder wie auch immer.
Genau, Religionsgemeinschaften als Arbeit, als Auftraggeber für die Helden.
Ja, zum Beispiel. Aber es könnte ja auch einfach... Ein Geweihter sein, der in der Gruppe ist,
ne,
der dann vielleicht auch einfach mal einen Wink bekommt.
Ne? Ja,
also genau. Das ist nämlich so das, was mir immer ein bisschen zu wenig ist. So viele Geweihte, Klerikale, wie auch immer, die benutzen die Magie ihrer Gottheit, Kult, wie auch immer, und bringen damit Wunder zutage.
Es sind halt quasi Zauberer, die zufällig von irgendeiner Gottheit ihre Magie bekommen.
Genau. Und haben dann halt Auflagen wie tue Gutes.
Ja,
genau. Ne, deine Gesinnung muss gut, böse, wie auch immer bleiben.
Ich muss da immer an DSA denken, wo dann einige Geweihte echt krasse Auflagen hatten und anderen, ja, kannst du eigentlich machen, was du willst. So als Hexgeweihter, ja.
Kannst du so ziemlich alles tun.
Kannst du ziemlich fast alles tun. Rondra-Geweihter, ja, also,
ja.
Was? Ja, nee, du kannst den jetzt nicht schlagen, der ist unbewaffnet.
Oh. Genau, genau.
Meine Güte, ne? So, oder?
Ja, da haben sie schon sehr viel vom Budo kopiert.
Ja.
Also, es ist wurscht. Ist too much. Also, da bin ich halt wieder bei dem Punkt, dass ich sage, das ist schon so hart ausgearbeitet, dass es mich so viel einschränkt.
Ich meine, es gibt Gebetsbücher.
Ja, natürlich, ja. Selbst vor den Gebetsbüchern war das schon too much.
Ja, das war ziemlich, ziemlich krass, das stimmt, ja. Also im Grunde genommen ist da eine komplette Religion so hart ausgearbeitet worden, dass man schon sich da sehr intensiv mit beschäftigen musste. Und man hatte halt auch am Spieltisch dann viele Regelanwälte oder Spielweltanwälte sitzen. Und dann gab es richtig, also ich kenne das noch, da gab es dann richtig religiöse Streitgespräche.
Ja.
Genauso wie beim Elfenspielen bei DSA, aber ne, weil da gibt es, glaube ich, auch mindestens 27 SpielerInnen, die dann sagen, ja, nee, so kannst du bei den Elfen nicht spielen. Aber wo dann am Spieltisch diskutiert wurde, warum der die Geweihte das jetzt gerade nicht machen kann, darf oder was anderes machen müsste, weil ja, ist ja geweiht.
Ja, also problematisch waren so. Also rückblickend gerade, also außer der detaillierten Ausarbeitung, zwei andere Faktoren. Das eine war, dass klipp und klar drinne stand, was er darf, was er nicht darf. Und wenn das so zementiert da drinnen steht, dann ist das so. Dann kann ich hausregeln, aber in der Regel hast du immer jemanden, der sagt, nein, aber wenn das da steht, dann ist das so.
Genau, du musst erst siebenmal quasi dein Schwert von links nach rechts bewegen, bevor du überhaupt angreifen darfst.
Ja,
das mal übertrieben
und gesagt. Dann hast du so verankerte Regeln gehabt, wie da und da kriegt er einen Bonus, wenn er die und die Rüstung trägt, oder der Geweihte darf nur eine Waffe tragen, die so und so viel Schaden macht.
Ja.
Weil sonst, ne?
Genau.
Wo ich dann immer sage, aha, okay, das heißt, wenn mein... Ich sag jetzt mal Fixgeweihter mit einem Schwert durch die Gegend geht, was dann 2 TP mehr Schaden macht.
Dann ist er raus.
dann ist auf einmal, dann sagt Kumpel Fex, du bist keiner mehr von meinen.
Ich glaube,
der würde sich insgeheim ins Fäustchen lachen und sagen, yo, du bist cool, weil du machst das, was du nicht sollst.
Ja, genau. Ja, ne, wo man halt ja die Schwierigkeit hat, dass man Glaubenssätze hat, die man darstellen will und muss, die sich teilweise widersprechen, weil es halt einfach nur mal Sachen sind, die sich verschiedene Autoren zu verschiedenen Zeitpunkten überlegt haben und die teilweise aus spielerischer Tradition heraus entstanden sind, die aus teilweise aus irgendwelchen Romanen entstammen von Leuten, die, also ich habe da mal einen Beitrag von jemandem gelesen, der sagte, wenn ich ein Abenteuer oder einen Roman zu DSA schreiben wollte, musste ich erstmal 27 verschiedene Regelwerke konsultieren, die Wiki Aventurica aufrufen, schauen, dass ich da irgendwie nichts anderem widerspreche.
Ja.
Ja. Während, wenn ich jetzt mal als anderes Beispiel nehmen würde, Splittermond, dann nehme ich mir halt irgendeine Region, die nicht beschrieben ist oder nicht ausreichend beschrieben ist und dann schreibe ich einfach so.
Da kriegst du halt jemanden, der halt nochmal querliest und drüber liest und dann sagt so, mach mal bitte
das
hier anders. Meinetwegen einen Ansatz zu dem und dem Kult, Glauben, wie auch immer, damit man so ein bisschen Splittermond-Flair reinkriegt.
Genau.
Aber da ist das Ganze einfach ein bisschen schöner gemacht.
Ja.
Das macht auch ein bisschen mehr Wind rein. Also
genau.
Ne, Rollenspiel soll vielfältig sein und so vielfältig wie auch Religion sein kann. Weil ich auch immer wieder sage, gerade wenn du im Fentelalter spielst, dann hast du teilweise von Dorf zu Dorf in Anführungsstrichen den gleichen Glauben. Aber Dorf A legt ihn anders aus.
Genau. Also das, ich meine, man muss immer überlegen, ne, wie ist denn die Kommunikation miteinander?
Richtig.
Und ein bisschen schwierig finde ich in Welten, in denen Gottheiten objektiv existieren und in das Geschick eingreifen, die Darstellung falscher PriesterInnen. Das ist dann, kann man dann machen, ne, sozusagen, die dann irgendwie einer anderen Gottheit folgen und vorgeben, dann sozusagen dem offiziellen Glauben zu folgen. Aber es ist leichter zu widerlegen. Also ich sag mal, ein Scharlatan, der vorgibt, ein Priester zu sein, ist leichter zu widerlegen, weil dann einfach ein einfacher Erkenntniszauber zeigt, du musst ja gar keine göttliche Magie. Das ist ja weltliche Magie. Mhm. So ungefähr. Das macht es ein bisschen schwieriger. Das finde ich bei Rollenspielen, in denen dann Priester keine besonderen Kräfte haben, sondern einfach nur irgendwie ein Bestandteil der Welt sind und dann eine vielleicht auch weltliche Macht in irgendeiner Form darstellen, so wie ja auch die Bischöfe im Mittelalter in Europa. Ja, da fällt das dann auch einfacher und da kann man dann auch sozusagen so diese maliziösen Charaktere in religiöse Kulte einbauen.
Ja.
Den bösen Bischof, der, also subjektiv bösen Bischof, der auf sein eigenes Wohl bedacht ist und statt das Kirchensäckle lieber über seine eigenen Taschen vergoldet, sich ein goldenes Klo einbauen lässt und
zum Beispiel
überhaupt nicht an realen Ereignissen.
Das gab's doch nie, was?
Genau. So in die Richtung. Das finde ich einfacher darzustellen, wenn sozusagen die Religion nicht als Regelkonstrukt mitverarbeitet ist.
Es soll es bereichern, es soll mich nicht zu sehr einschränken und es soll zum Spielen animieren. Deshalb, deshalb ist dieses feste Reglement für mich halt zu korsettartig.
Ich finde halt zum Beispiel die objektive Bewertung von Religion auch problematisch. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an alte DSR-Versionen, wo dann, ich sag mal, wie du ja schon sagtest, der Rastula-Gläubige kriegt keine Karma-Punkte und kann keine Wunder wirken und der Zwölfgötter-Gläubige kriegt 24 Karma-Punkte und der Halbgott-Gläubige 12 Karma-Punkte. Fand ich schwierig.
Fand ich nicht nur schwierig, es ist ja sogar so, dass sich die Karma-Punkte dann, also je nach Edition, anders regeneriert haben. Und ich erinnere mich da gerade noch an die Dreier, meine ich, wo du dann im Tempel beten musstest, um Karma zu regenerieren. Oder irgendwelche gottgefälligen Taten vollbringen, was je nachdem, was du halt machst, also welchen Gott du folgst, halt auch immer schwieriger ist. Ja. Das funktioniert so nicht.
Nee.
Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen schwierig, weil du gerade als Diener eines Halbgottes, der dann vielleicht zwei offizielle Tempel dann irgendwo hat.
Genau.
Ja. Wir machen jetzt mal eine Pilgerreise nach Gareth, weil da ist unser einziger Tempel. Und da hocken wir damals vier Wochen und beten, damit unsere Karma-Energie voll ist.
Wenn ich Religion in einem Rollenspiel habe, muss jede Religion meiner Meinung nach gleichwertig dargestellt werden, was die Regeln angeht.
Ja.
Darf nicht benachteiligt werden gegenüber anderen. Es darf keine Religion meiner Meinung nach objektiv besser sein als die andere. So. Subjektiv vom Gefallen her, weiß ich nicht. Ne? So, der eine mag halt lieber seinen strengen Sonnengott, der andere bevorzugt seinen listigen Diebesgott, dem anderen gefällt der friedliche Friedensgott. Und
wobei ich da auch so ein bisschen eingerätschen muss, auch da ist die Vielfalt und die Auslegung durch Regionen. Also ich kann, nehmen wir mal Fex. Fex ist für mich, also ich habe immer gerne Fex-Geweihte gespielt, weil die so schön vielfältig sind.
Super.
Das kann im schlimmsten Fall, kann das, sagen wir mal, eine Art Auftragsdieb sein, ein Auftrags Mörder im weitesten Sinne, kann man viel diskutieren, weiß ich, aber
gibt es sie
je nach Auslegung könnte das funktionieren, ne? Auch wenn es widersprüchlich ist, aber es kann.
Mhm.
Ich kann aber auch genauso gut, ich denke da an Störrebrand, ein reicher Kaufmann sein, weil was ist denn fexgefälliger?
Richtig. Ja? Naja, ne,
Handel,
es ist ja der
Handel treiben.
Gott der Händler, Gott der Diebe, Gott der Bettler.
Ja, ne? Also das ist alles möglich. Ne? Mhm. Ich muss nicht der verhüllte Streuner sein, der sich durch die Welt schlägt und klaut und stiehlt.
Nein.
Ich kann auch der reiche Kaufmann sein.
Genau.
Der gute Sozialkompetenzen hat. Ich brauche kein abgerissener Charakter sein.
Genau. Jemand, der halt seine Gelegenheit ergreift.
Ja.
Und also dem Motto nach, nimm dir, was du dir nehmen kannst, gib, was du, ne?
Und beim Sonnengott find ich's ähnlich. Ich kann genauso gut der ein Mann, die Ein-Mann-Kirche in einem Dorf sein, der sich einfach nur um seine Schafe kümmert, also um seine Gemeinschaft, und so ein bisschen oberväterlich daherkommt und sagt, Mensch, trink nicht so viel, warum bist du denn gestern nicht in der Kirche gewesen und so weiter und so fort.
Wenn der Bibraius-Kirche nur halb so streng wäre, wie sie oft in Runden dargestellt wird, wäre die nicht mehr die erste Kirche.
Nein.
Dann hätten alle
Hunger Angst schon davor. Abgebrannt.
Das ist halt, wie du schon sagst, der Fehltörliche, der so vielleicht so ein bisschen schlechtes Gewissen macht. Und so
ja, auch genau. Denk doch mal drüber toll, nach.
Denk mal drüber nach. Ne? Komm am Praierstag vorbei. Erzähl mir ein bisschen was davon, wie es dir gerade so geht.
Genau.
Und lass das Licht des Herrn über dich scheinen. Genieße diesen schönen Sommertag.
Ja.
So, ne? So, sei fleißig, tu dein Werk, ne?
Ja, genau.
Genau, und ich habe tatsächlich auch mal in einer Runde einen Praiusgeweihten gespielt, der tatsächlich so ein netter, freundlicher, väterlicher Typ war.
Ja.
Der einfach dann mit der Gruppe so ein bisschen Bruder-Takt-mäßig mitgezogen ist und auch ein fröhlicher Kerl, der so ein bisschen fröhlich in den Tag hineinging. So dieses, Mensch, genießt doch mal das schöne Leben. Schaut euch mal diesen tollen Sonnenschein an. Dieser Sonnenaufgang. Schaut euch diese Schönheit des Sonnenaufgangs doch mal an. So. Der Herr Praios segnet uns mit einem wunderschönen Sonnenaufgang.
Ja.
Genießet es in den Tag hinein. Und er beschützt uns mit seinem Licht vor dem Bösen.
Genau.
Also
wenn ich da zum Beispiel, das ist so ein bisschen so ein Wanderprediger, ein bisschen nicht unbedingt missionarisch unterwegs.
Richtig, sondern der so eher missioniert dadurch, dass er zeigt, wie es geht. Es gab den Running Gag übrigens, weil ich da mit dem besten Bildnisleben war, dass ich dann das Lagerfeuer bauen musste und es sah immer aus wie ein Scheiterhaufen. Das war der Running Gag, das war aber eher so ein Running Gag mit dem Hinweis, Entschuldigung, ich habe es nicht anders gelernt. Das hat man uns im Priesterseminar so beigebracht.
Ja.
Nein, aber das glaube ich ist die Vielfalt, aber auch die Chance, die man nutzen kann, wenn man die IT-Religionen benutzt. Ich finde es meistens dann nochmal schwieriger, wenn man nicht in einer Fantasy-Alter oder in irgendeiner Fantasiewelt spielt, sondern tatsächlich in unserer Welt. Mhm. Und wenn dann die Darstellung realweltlicher Religionen mit auftaucht, also ja, unserer uns hier auf dieser Welt gegebenen Religionsgemeinschaften. Ich erinnere mich an das ein oder andere Cthulhu-Abenteuer, in dem dann halt auch Religionsgemeinschaften nicht besonders gut weggekommen sind.
Ja.
Finde ich problematisch. Ich finde es dann okay, wenn man dann sagt, okay, das ist ja nochmal so ein übergestülptes, so diese Cthulhu-Kultisten und so weiter und so fort. Das darf sich dann meiner Meinung nach auch nicht mit realweltlichen Religionen vermischen. So, sondern muss dann nochmal separat davon sein.
Ja.
Genau, aber ich, Deadlands ist ja auch so ein anderes Beispiel.
Ja, aber Deadlands ist halt auch so dermaßen überzeichnet, dass ja, ich da fast nichts ernst nehmen kann. Also
und es ist keine Religion über die andere gestellt, indem ich einfach sage, ich gehöre einer Religionsgemeinschaft an.
Na, dann hast du ein Glaubentalent, kriegst dann deinen Grundzauber.
Und, genau,
oder
du kriegst dann deine Wunderkräfte.
Genau.
Und ja, da würden jetzt einige sagen, also es mag wahrscheinlich tatsächlich OT-religiöse Menschen geben, die sagen, ja, Moment mal, aber mein Glauben ist der einzige, der existiert.
Ja.
Warum kriegen dann die anderen auch Powers? Denen mag mitgegeben sein, es handelt sich um ein Spiel. Auch Monster, wie sie bei Deadlands existieren, reagieren ja auch, existieren nicht ja, real. Und es ist einfach, um allen Religionsgemeinschaften gerecht gegenüberzutreten, so dass egal welcher Religionsgemeinschaft man IT angehört, die gleichen Powers gewährt werden.
Genau. Also um diese ganzen Glaubensgeschichten, also jetzt auf rein auf Spielercharaktere zu gehen, finde ich halt, das kann sehr viel Spiel an euch reißen und auch sehr viel anderes Spiel blockieren.
Mhm.
Aber in manchen Fällen kann es auch vieles kaputt machen oder die Spieler so, also ja, sowohl die Spieler als auch oder die Spielerschaft und auch die Spielleitung quasi in manchen Sachen einschränken.
Mhm.
Ja. Deshalb, wenn ihr, also ich meine, ist auch wieder Teil des Gruppenvertrags im Grunde genommen, aber
ja,
in dem Moment bei der Session 0 sollte man immer sagen, ich möchte zum Beispiel einen Klerikalen, einen Götterdiener, was auch immer spielen.
Ja.
Ich möchte jetzt einen Bandstrahler spielen. So, dann würde ich da wahrscheinlich sitzen und sagen, okay, beäugig kritisch, erzähl mir mal, warum und wie du dir das vorstellst. Und wenn das so ein klassischer, überzogener Bandstrahler ist, müsste ich halt sagen, sorry, ich sehe keinen Weg, wie ich den mit der Hexe, dem Dieb und bla auf Dauer zusammenbringe.
Ja,
das ist Mord und Totschlag und ich werde ganz viele Sachen mit dir oder mit diesem Charakter schwer bis gar nicht machen können.
Ist halt ja, dieses klassische Ding, Charaktere, die bestimmte Formen von Abenteueraufhängern einfach kategorisch ausschließen.
Ja, genau.
So, ich kann mit diesem Bandstrahler niemals was Sneaky-mäßiges machen.
Richtig.
Also der Rondrianer vielleicht schon. Wenn
ja,
es darum geht, nicht darum geht, sich an jemanden anzuschleichen und ihn zu erschlagen, sondern an, jemand, an einem Feind vorbeischleichen, ist nicht unrondrianisch.
Nein, zumindest es muss halt eine Begründung geben. Ne?
Genau.
Also ich meine, ganz ehrlich, Rondrianer sind ja nicht dumm. Die stellen sich ja nicht der Übermacht hin und opfern sich. Sonst wird die Rondra-Kirche schon längst sich selbst ausgelöscht.
Außer einzelne auf irgendwelchen Brücken, aber
ja,
Details. Aber das sind halt diese Heldengeschichten, ja, diese Einzel-, sondern nein, aber genau, das ist halt genau das. Ne? Ich muss halt in der Session 0 festlegen, welchen Ton meine Kampagne haben soll und da kann die Spielerschaft dann ja auch mitbestimmen. In dieser Form.
Ja, ja, es kommt halt darauf an, wenn ich sage, ich möchte hier eine Kampagne spielen, die,
ja,
die meinetwegen fertig geschrieben ist, die ich gekauft habe oder die ich halt so einfach mal geschrieben habe, weil ich darauf Bock hatte.
Dann ja, schließt das vielleicht bestimmte
Dann schließt
bestimmte
das einfach aus. Dinge
ja,
aus. Ne?
Ja.
Also es ist wie mit vielen Sachen auch. Ich muss ja immer an Schatten des Dämonenfürsten denken.
Mhm.
Habe ich jetzt letztens ein Erweiterungsband da gehabt, wo es dann quasi Vampire gibt als Spielercharaktere
okay,
und Untote und so weiter und so fort.
Ja.
Und die Vampire habe ich mir durchgelesen. Ich finde die Idee total toll. Aber du wirst nur in Anführungsstrichen glücklich, wenn die ganze Gruppe Vampire spielt. Das funktioniert nicht.
Gut, wenn es ein Gruppenkonzept ist und dann darauf die ganze Gruppe basiert, total super.
Ja. Aber die Dinger sind so eingeschränkt, das ist halt so Klassiker auch von mächtig fiesen Aussehen bis kann im Sonnenlicht nicht reisen.
Okay.
Ja, ja, ja. Was macht die Gruppe?
Ja.
Da muss ich mir schon viel überlegen, warum ich diesen Charakter überhaupt mitnehme. Warum soll ich mit so einem Klotz am Bein weg? Klar, der kann mir in der Nacht alles wegholzen, aber eigentlich habe ich auch Angst, neben dem zu schlafen, weil der könnte Durst haben in der Nacht.
Ja.
Ja. Also eigentlich ist das ja quasi ein Monster.
Mhm.
Toller Aufhänger für ein Abenteuer, sage ich jetzt mal. Ne? Vielleicht klappt das, also das ist so das Coole daran, wie ich finde, du hast eine Möglichkeit auch zu sagen, ein Charakter, der stirbt oder durch einen Vampir stirbt, wird dann nachher zum Vampir und dann kannst du den als Vampir, Untoten, Besessenen, wie auch immer spielen. Das ist wiederum ziemlich cool. Das ist so ein bisschen wie bei Deadlands.
Ja,
der Charakter muss nicht gleich tot sein.
Ja,
ne?
Ja, manchmal kommen sie wieder. Auch da... Dann, jetzt mal zum Beispiel Deadlands, schwierig, wenn du dann einen sehr streng religiösen Charakter hast und der kommt wieder, dann muss der ja auf jeden Fall verbannt werden.
Mhm.
So. Und das macht dann ja dem der mitspielenden Person, die den untoten Charakter spielt, eventuell ein bisschen bissig. Weil, cool, mein Charakter kommt wieder.
Ich werde jetzt gerade ausgetrieben. Das ist nicht so toll. Ausgetrieben.
Das ist uncool. Ist aber auch eine andere Frage.
Ne? Aber auch da ist wieder das Rollenspiel im Vordergrund.
Ja.
Weil wenn der religiöse Charakter jetzt dann auch zum Beispiel sagt, okay, mein Glauben sagt, das darf nicht existieren, aber er ist so menschlich, dass ich immer noch meinen Freund und Weggefährten da drin finde, dann habe ich diesen ständigen Zwiespalt dahinter.
Und, ist auch spannend, ja.
Ne, und das ist dann immer noch so, dass der Gläubige dann das Glaube an den Menschen und so weiter so ein bisschen vorbringen kann. Das kann ich mir spannend vorstellen, dann kann das funktionieren.
Das kann rollenspielerisch interessant
Richtig,
werden.
Richtig, genau.
Ja, ich habe dich im Blick und sollten die Dämonen überhand gewinnen, dann, mein Freund, dann werde ich dich dahin schicken, wo du hingehörst.
Ja, genau.
Genau, total super. Aber ich glaube, was so ein bisschen rausklingt, ist, wenn Religionen, IT-Religionen sehr dogmatisch werden oder dogmatisch dargestellt sind, wird es meistens problematisch. Wenn die, ich sag mal in Anführungsstrichen, menschliche Seite des Charakters Überhand hat und dass sozusagen so dass nicht dieses priesterliche Abziehbild wird, das oftmals entsteht oder ich oftmals auch schon in Spielrunden erlebt habe, dann kann das gut sein, weil schauen wir uns doch mal realweltliche Priester, Prediger, Imame, wie sie auch immer in jeder Religionsgemeinschaft heißen, an. Das sind alles Menschen und die sind alle sehr unterschiedlich.
Richtig.
Egal, wie religiös sie sind, sind sie aber sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist der erste Fokus, den man haben sollte. Auch wenn man eine Gefolgschaft irgendeiner Gottheit spielt in einem Spiel, dass man zuerst den Menschen oder erst den Charakter sieht und dann schaut, was bedeutet denn die Religion und Religiosität für diesen Charakter.
Und denkt daran, dass es immer wieder und auch da in der realen Welt als gutes Beispiel immer wieder, ich sag jetzt mal, Reformer gibt, die sagen, ich lese das anders, ich verstehe das anders, ihr seid hier festgefahren. Ne?
Ja.
Oder Religion muss ich auch, sagen wir mal, entwickeln oder man darf das anders auslegen, weil die damalige Sichtweise einfach nicht mehr zur heutigen passt.
Jede Religion hat unglaublich viele Strömungen, Ableger, Veränderungen im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte und es gibt so viele, wenn man mal in unserer realen Welt schaut, so viele Religions- und Glaubensgemeinschaften, die gemeinsame Ursprünge haben, die im Prinzip sich als als eine große Gemeinschaft verstehen, aber trotzdem ganz, 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 ganz viele Strömungen haben. Mhm. Und teilweise sehr kleine Strömungen. Und ich glaube, das kann man auch ins Rollenspiel übertragen. Und es ist nicht jeder Praios Geweihte genauso wie jeder wie der andere. Das sind keine Abziehbilder.
Ich wollte gerade sagen, keine Abziehbilder. Das sind alles individuelle Charaktere, menschliche Figuren, wie auch immer. Ne?
Deswegen ist es auch nicht falsch, wenn ein Charakter von seinem Glauben in einigen Einzelpunkten abweicht. So. Das mag vielleicht ein Gedanke sein, der diesen Charakter umtreibt und vielleicht auch irgendwann mal in der Spielwelt einen Einfluss hat. Was ja auch mal schön wäre, sozusagen. So dieses, ich gründe als Priestercharakter meinen eigenen Tempel irgendwann.
Meinen Orden.
Meinen eigenen Orden oder was auch immer und verändere in der Spielwelt, wie die Gottheit gesehen wird.
Das wäre im Übrigen für einen lang gedienten Charakter die Auszeichnung überhaupt, wenn man wirklich lange und stetig eine andere Definition des Glaubens, des Kultes, wie auch immer, vertritt und das vorlebt, dass man irgendwann den Orden des hat.
Genau.
Das wäre doch großartig.
Genau, und auch die ganzen Gottheiten, die sie in den ganzen Rollenspielen existieren, haben ja auch ganz viele Aspekte. Und vielleicht gibt es ja auch mal Priesterschaften, die bestimmte Einzelaspekte dieser Gottheit besonders betonen oder besonders sozusagen in den Fokus rücken. Ja. Ohne dabei vom Rest ihrer IT-Religion als Ketzer oder irgendwas anderes verurteilt zu werden, sondern irgendwann vielleicht auch anerkannt zu werden.
Ich für mich muss halt immer sagen, als Spieler lohnt es sich, darauf ein bisschen einzulassen. Mhm. Als Spieler eines klerikalen Charakters solltest du dich damit vorher beschäftigen.
Ja.
Und also ich habe es leider zu oft mitbekommen, dass die Leute sich aussuchen, also quasi den Glaubenskreis aussuchen, nach dem, was sie nachher für Fähigkeiten oder Wahrnehmung haben und so weiter.
Genau.
Und nachher eigentlich das Ganze nicht so wirklich vertreten. Das ist gerade, also bei DSA ist mir das so in der Form nicht vorgefallen, aber bei allen D&D-Ablegern und so weiter sehr, sehr häufig. Ja,
Da ist es aber auch, da finde ich es aber auch extrem mit dieser ganz klaren Gesinnungseinteilung. Mit diesem Schema hatte ich schon lange wirklich Probleme, weil ich es schwierig finde, zum Beispiel, dass die Orks als objektiv böse dargestellt werden, fand ich schon immer irgendwie problematisch. So, weil, warum sollten die alle böse sein? Das finde ich nicht gut.
Nee, finde ich
Gefällt mir nicht, weil aus ihrer Sicht sind sie nicht böse.
Nein, ich würde sie als chaotisch nehmen.
Ja, genau. Ja, das ist aber eine ganz andere Form von Einschätzung, weil gut und böse ist eine stark moralische Einstellung, während tatsächlich chaotisch oder rechtschaffen im Sinne von sozusagen so dieses Ordnung oder Chaos, das ist ja eine ganz andere Dimension. So. Und es ist ja die andere Achse sozusagen. Die finde ich nicht so problematisch wie die gut-böse Achse zum Beispiel.
Ja, ja, klar.
Genau. Nochmal einen kleinen sozusagen Nachhaker zu dem Kommentar von Twitter. Die darstellen, also ich finde es halt schwierig, wenn man Mitspielende am Tisch sitzen hat, die in Spielen, in denen halt die Religion objektiv vorhanden ist, wie bei DSA, die Götter existieren und nehmen Einfluss auf die Welt oder in vielen D&D-Welten oder bei Splittermond, und dann aber sagen, ich ignoriere das und ich sage, ich meine, ich kann ja auch einen atheistischen oder nichtgläubigen Charakter spielen, aber ich finde Atheismus in einer Welt, in der Gottheiten objektiv existieren, man ihnen vielleicht sogar begegnet, also direkt, schwierig. Und
ja, auch, also kurzer Einschieber, nicht nur da, wo, also begegnet finde ich schon mehr als grenzwertig, aber auch, wo ich klerikale Wunder darstellen kann und sehen kann.
Genau, und auch objektiv feststellen kann mit Mitteln der In-Time-Möglichkeiten, Erkenntnismagie oder was auch immer, da wird gerade göttliche Magie gewirkt. Es gibt eine göttliche Sphäre, die kann ich sogar betreten.
Das gilt aber genauso für zum Beispiel das Leugnen von, ich sag jetzt mal, Schamanenmagie. Ja. Denk da an Deadlands.
Ja. Ja.
Wo auch ganz viele dann immer sagen, oh, der Indianer, der tanzt da rum, bla bla bla, macht genau. Da hier seinen Regentanz, ne, ha ha ha. Ja. Und nachher kommt der Regentanz und ja, naja, das hat nichts damit zu tun, dass der da getanzt hat. Nein, nein. Und
wobei, das kann ich aber als Charakter dingstens, als ungläubiger Thomas.
Ja, genau, aber auch nicht ungläubige Thomas ja, ja. sind dann auch auf einmal
genau.
auf derselben Schneise. Ja. Obwohl das ein so tolles Spielangebot ja. ist.
Ne? Genau.
Also ich meine, die können ja noch anders und haben sie ja. halt meinetwegen irgendwelche Bärenkräfte auf einmal. Ja.
Klar.
Und das ist übermenschlich und das kann man ja. auch noch schön darstellen und nehmt's an. Nehmt ja. an, das ist alles Spiel. Dafür sitzen wir eigentlich am Tisch. Also wir reißen ja nicht nur die Encounter ab.
Ich meine, ja.
wenn das euer Ding ist, ist das auch okay, klar, aber
ne, nehmt
ich, den ich für meinen Teil finde dieses Ballspiel hin und her eigentlich viel schöner.
Ja. Seht auch vielleicht die Regelwerke nicht zu dogmatisch, sozusagen. So als,
ist nicht die Bibel.
Es ist nicht die Bibel, ja, sondern es sind tatsächlich einfach, gut, okay, jetzt, ich will mich jetzt nicht ins Fettnäpfchen setzen, aber Regelwerke sind von RollenspielautorInnen verfasste Bücher, die sich manchmal einfach die Frage gestellt haben, oh, schreibe ich jetzt gelb, schreibe ich jetzt grün, ich schreibe jetzt gelb, so, ja, also
ja.
da ist ganz viel Willkür drin. Einfach wirklich nur, ja, ach komm, ich muss mich jetzt entscheiden für links oder rechts, so, ne, und jetzt gehen halt die, ist halt linkshändig, okay, ist in Ordnung.
Und ganz viele AutorInnen lassen sich ja dann auch von, ja, unserer Mythologie, Kirche, wie auch immer, quasi inspirieren, wirfen das in einen Mixer und
ja.
gucken mal, was dabei rauskommt, feilen das noch mal ein bisschen. Teilweise ist das auch wirklich gut recherchiert, was die machen. Ja.
Ich meine, ne, man kann die, man kann, wenn man einen Pantheon hat, immer in andere Religionen nachschauen und Entsprechungen finden. Nicht ja. umsonst haben die Römer und die Griechen sich auch so gut verstanden, weil die gesagt haben, ach, das ist ja hier wie der Gott bei uns so ein bisschen und vielleicht auch ein bisschen wie der Gott bei uns und so,
ja.
ach ja, und dann hat man sich ja auch ganz gut verstanden. Deswegen gab es auch wenig polytheistische Religionskriege, weil man mehr Gemeinsamkeiten findet als tatsächlich, ja,
also ja.
Unterschiede. So.
Ja.
Na gut.
Ja.
Schwieriges Thema.
Schwieriges Thema und ich glaube, wir könnten hier auch echt noch lange sitzen, aber wir werden da auch nicht das Allheilmittel für finden.
Das ja? wird keiner, denke ich. Religion und Religiosität wird immer eine Streitfrage bleiben.
Auch und das Darstellen.
Ja. Ne? ja, es ist auch in Ordnung, das zu diskutieren. Da darf auch jeder seine Meinung haben. Ich bin da ein großer Freund des Leben und Lebenlassens. Und solange jetzt auch mal im realen Leben, solange jeder sagt, mein Gott schreibt mir vor, darum muss ich, ist das für mich in Ordnung. Was für mich nie in Ordnung ist, mein Gott sagt das, deswegen musst du.
Genau.
So. Und das gilt für mich IT, das gilt für mich OT.
Ja. Ich sag halt immer, wenn so etwas in einem Spiel drinnen ist, in einer Welt drinnen ist, dann ist es erstmal ein Teil der Welt. Dann sollte es auch zumindest irgendwo mit verankert sein und dargestellt werden. Auf eine annähernd logische Art und Weise. Ne? Also nochmal.
Fantastischer Realismus.
Genau, fantastischer Realismus. Es muss irgendwo in die Welt passen, es muss nachvollziehbar sein, warum die Bevölkerung daran glaubt, warum das für die wichtig ist. Dann kann ich das auch mit einbinden, dann kann ich auch Vertreter des Glaubens eher anerkennen und an die anderen, an die Spielerschaft auch einfach mal das Signal setzen, geht da ein wenig drauf ein. Das zieht euch auch einfach ein bisschen eher in die Immersion mit rein. Ich habe das sehr, sehr positiv bei Coriolis wahrgenommen.
Oh ja,
super. Mit den Ikonen.
Total toll.
Weil da auch überall die Ikonen anders wahrgenommen werden, so ein bisschen. Deshalb ja. gab es auch nie das und das ist so. Ja, also es gab dann auch andere Ableger und die einen waren ein bisschen extremer und
keine objektive Wahrheit, sondern halt eine subjektiv empfundene Wahrheit, wie es halt im Bereich Religion eigentlich auch ist.
Genau. Weil
Religion immer etwas sehr Persönliches ist.
Na? Und ich habe das zumindest bei uns nie so niedergebettet. Also nie so festgeschrieben.
Ja.
Das waren immer alles eher Hilfestellungen. Das war, hat mich nie genervt. Ne? Das
genau.
War einfach hinterlegt. Das war schön.
Ja. Ne? Genau. Ob und was ihr und oder eure Charaktere da draußen glauben oder auch immer so sehen oder denken mögen, lasst uns wissen, wie ihr dieses Thema im Rollenspiel umsetzt.
Vielleicht haben wir sogar noch jemanden da draußen, der wirklich Ahnung von Theologie hat und mit uns da näher ins Thema reingehen möchte, uns auch einfach mal ein bisschen korrigieren möchte. Vielleicht hat er auch einen netten Ansatz. Vielleicht gibt es da draußen noch jemand, der lange Zeit Geweihte gespielt hat und sagt, was ihm fehlt.
Genau. Also, ihr könnt uns das schreiben auf Twitter unter @cast_pap
oder unter peranhalterdurchdiefantastik@gmail.com
oder schreibt uns auf unsere Facebook-Seite
Per Anhalter durch die Fantastik
oder auf Podigy könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen. Das lesen wir und wenn ihr so eine Frage stellt, beantworten wir das sogar.
Genau, ihr seht, wir gehen immer drauf ein.
Ja.
Abschließend nochmal liebe Grüße an die Bremer Bonbon-Manufaktur.
Ja, ich hoffe, wir haben nicht zu doll geschmatzt unterwegs, weil...
War sehr lecker. Ist ja. Unbezahlte Werbung und rein spontan.
Ja, ich habe da was mitgebracht.
Ja, ich auch öfters.
Ja, ist jedes Mal immer ein Highlight im Schnurrviertel. Kann ich nur empfehlen. Kann man auch zugucken, wie Bonbons gemacht werden übrigens.
Ist voll lecker.
Total
Jungs,
super.
Jungs sind alle nett und machen einfach geiles Zeug.
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe die Brausebonbons. Ich habe dir extra die Lakritz-Bonbons.
Ja, also die Brausebonbons sind schon sehr geil. Und
ja,
die Lakritz auch geil.
Ohne Frage, ich weiß ja, dass du es magst.
Na?
Genau, dann wünschen wir euch da draußen viel Spaß beim Hören, auch aller anderen Podcasts. Und nochmal liebe Grüße auch nochmal an Nora Bensko. Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Genau, hat mich auch sehr gefreut.
Ja.
An alle da draußen, bleibt gesund, passt auf euch auf.
Spielt weiter.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.